Ich mache mit der Anschauungspredigt weiter. Und was wir hier sehen, ist rot, ne? Und wenn ich so ein bisschen den Finger wegnehme, könnte man meinen, okay, es ist vielleicht ein roter Würfel, ne? Ein roter Würfel. Und jeder, der das so sieht, würde auch sagen, jawohl, es ist ein roter Würfel. Wir können uns einigen darauf, dass es ein Würfel ist. Aber rot ist er nicht nur. Wenn ich den drehe, ist derselbe Würfel auch gelb. Okay? Gelb. Alles ganz einfach und logisch nachzuvollziehen. Und wenn wir das so sehen, ist das ein Würfel, der verschiedene Farben hat und verschiedene Seiten. Beim Würfel sind es 6 Seiten. Ich hatte bei der Vorbereitung der Predigt ein Problem. Ich möchte heute über Ruth reden und dann könnt ihr gleich fragen, wie kann man bei Ruth ein Problem kriegen? Das liegt einfach an der Vielseitigkeit der Heiligen Schrift. Ein Wort Gottes, aber verschiedene Blickwinkel. Wir lesen in Psalm 12, Vers 6, die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber am Eingang zur Erde geläutert, 7-mal gereinigt. Der Würfel hat jetzt 6 Seiten. Das Wort Gottes kann man von 7 Seiten betrachten, so wie der Heilige Geist einer ist und doch ein Siebenfacher. Da kommt übrigens der 7-armige Leuchter her. Der ist ein Zeichen des 7-fachen Geistes. Ein Geist, aber 7-fache Auswirkung. Und so, wenn wir jetzt hier den Würfel vor Augen haben und die verschiedenen Farben vor Augen haben, so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wir müssen uns also Gedanken machen, wie ich das Wort betrachte. Das Buch Ruth hat eine ganz starke prophetische Ausrichtung auf Israel. Und wer sich damit mal näher beschäftigt, dem gehen die Augen auf. Das wollte ich mit euch heute nicht besprechen, sondern ich wollte mit euch genau das besprechen. Ist auch eine Seite. Was hat es für eine Bedeutung für dich und für mich? Das heißt, die praktisch erbauliche Sicht möchte ich mit euch betrachten beim Buch Ruth. Ihr werdet merken, dass ich vielleicht in der einen oder anderen Ecke dann doch von der einen Würfelseite auf die nächste rutsche, weil ganz konnte ich es dann doch nicht trennen. Nach der Einleitung, und die ist mir wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst kann man sich über viele, viele Worte in der Schrift streiten. Was ich sagen will, ist, die Schrift, die Bibel ist Gottes Wort und sie bleibt Gottes Wort. Aber je nachdem, was der Geist uns aufschließt und zeigt, sehen wir das durchaus auch einmal von einer anderen Seite. Und das müssen wir berücksichtigen, sonst sind wir ganz schnell im Streit. Und das muss nicht sein. Und so ist auch das Alte Testament voll von Berichten, wie Menschen ihren Lebensweg mit Gott gegangen sind. Und jetzt komme ich bei einer eindimensionalen Sichtweise an, die einfach falsch ist. Viele sagen heute, das Alte Testament ist für Israel geschrieben. Es geht hier um die moralisch-ethische Aufarbeitung des Volkes Israels. Es sind geschichtliche Berichte, die alle für Israel sind. Wir sind Neutestamentler. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt. Das ist die Schriftteilung. Manchmal könnte man auch bitter sagen, die zerschneidende Schrift. Und dafür möchte ich mich distanzieren. Das Buch Ruth macht es deutlich, dass auch mitten im Alten Testament es durchaus auch um Menschen geht, die nicht zu Israel gehören. Zweiter Irrtum, den viele hier haben, ist, das Alte Testament oder die Bibel überhaupt ist frauenfeindlich. Wer den Quatsch erfunden hat, den kann ich euch sagen, es ist der Feind, der allen Frauen dieser Welt deutlich machen will, Gottes Wort gilt für dich nicht und hat für dich keine Bedeutung. Ist ja mehr wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Dummes Zeug. Wenn wir das Buch Ruth anschauen, gibt es hier mehrere Akteure und drei Hauptpersonen, die hier genannt werden, sind Frauen. Eine davon noch ist eine Heidin, eine Götzenanbeterin. Und so müssen wir aufpassen, wenn ich das, was ich sage, die verschiedenen Blickwinkel, dass wir das auch nicht überbetonen. Mir ist wichtig, dass wir tatsächlich hier uns darüber Gedanken machen. Ich sage es immer zu den Brüdern, wir müssen gucken, wer hat was, wo, zu wem gesagt, mit welchem Hintergrund. Und doch kann man das auch durchaus von einem anderen Blickwinkel betrachten. Aber nochmal, das Alte Testament ist auch für uns ganz wesentlich zu verstehen. Ein Großteil der biblischen Prophetie finden wir im Alten Testament. Unter anderem angedeutet da auch, dass das Heil nicht nur für Israel, sondern auch für die Heiden gilt. Das ist genau das Buch Ruth, das ist die prophetische Sicht. Und dass wir dann auch sehen, Gott ist mitnichten frauenfeindlich oder frauenverachtend. Das ist einfach eine Lüge. Auch das ganze Gesetz Israels ist so nicht aufgebaut. Jetzt haben wir mal die Vorurteile betrachtet. Richtig ist sicherlich, dass Israel im Alten Testament im Fokus steht, wie auch heute die Gemeinde im Fokus steht. Und trotzdem ruft ja auch Gott heute Menschen aus Israel zum lebendigen Glauben. Der Fokus ist auf die Gemeinde gerichtet, ja. Aber Gott geht mit seiner Geschichte in Israel weiter. Hauptpersonen möchte ich nennen und die Bedeutung dann auch. Naomi kennen wir vielleicht aus dem Kindergottesdienst. Die Kinder, wenn ihr noch nicht Ruth hattet, dann macht er mal Ruth. Dann, die heißt die Liebliche, die Angenehme. Oft sind biblische Namen, gerade im Alten Testament, charakteristische Beschreibungen. Muss also eine sehr liebliche, sehr angenehme Frau gewesen sein. Ein nettes Wesen, würden wir heute sagen, die zu Mara, die Bittere, wurde, bevor sie wieder lieblich wurde. Und da ist Ruth, die Freundin, die Gefährtin, oder auch die Gesättigte. Dann ist da Orpa, die sich Abwendende. Elimelech, der hat eigentlich fast den schönsten Namen, mein Gott ist König, nur geglaubt hat es nicht. Kommen wir noch zu. Und dann hatte der zwei Söhne, Malon, der Kränkliche, und Kilion, der Schwächling, und dann den Boas noch. In ihm ist Kraft. Das sind so die Menschen, die uns im Buch Rot, im Schwerpunkt begegnen. Und ich empfehle jedem, das Buch Rot mal in einem Rutsch, sind 4 Kapitel, einfach durchzulesen. Ich bin ein Freund davon, dass man sich jeden Vers ganz genau anguckt. Das Buch Rot lädt aber dazu ein, mal das ganze Buch Rot in einem durchzulesen. Und vielleicht dann noch ein zweites oder ein drittes Mal. Ruth 1, Vers 1 und 2. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Malchon und Kilion. Ephratite aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen ins Gebiet von Moab und blieben dort. Zur Zeit, als die Richter richteten, ich denke, ihr wisst, dass es eine Zeit in Israel gab, wo keine Könige ausgerufen waren, es gab noch keine königliche Familie. Und erst etwa 100 Jahre später wird dann von König David berichtet, also etwa 100 Jahre vor König David spielt diese Begebenheit. Und dieser Elimelech, der ja eigentlich mein Gott ist König heißt, und seine Familie gehen so nach Moab. Das sind ungefähr 100 Kilometer von Bethlehem gewesen und liegt heute in Jordanien an der Ostküste des Toten Meeres. Das Land Moab, möchte ich auch nochmal eingehen, geht auf eine der beiden Töchter Lots zurück. Eine etwas unrühmliche Geschichte. Lot hat ja den Reichtum gewählt und ist mit dem Reichtum untergegangen, zumindest fast. Gott hat ihn am Leben gelassen, als Sodom und Gomorra untergingen. Und seine Frau, die konnte vom Reichtum auch bei der Katastrophe nicht lassen, hat sich umgedreht und wurde zur Salzsäure, Säule, nicht Säure, aber Säule. Und dann hatte der gute Lot noch 2 Töchter, keine Schwiegersöhne und keine Kinder. Und da waren die 2 Frauen ganz schlau, haben ihren Papa betrunken gemacht und haben mit ihm also Söhne gezeugt. Gell, schaurige Geschichten in der Bibel gibt's. Und wir haben da, einer dieser Söhne war dann Moab, das heißt vom Vater. Und diese Moabiter lebten in der Feindschaft mit Gott. Also, wenn wir es mal einfach so zusammennehmen, Bethlehem, Brotkorb, und diese Familie flüchtet wegen einer Hungersnot aus dem Brotkorb Gottes zum Feind nach Moab. Es kommt, wie es kommen muss. Der Mann stirbt sehr bald in Moab, doch Naomi verstand nichts. Sie blieb in dem Land und die Söhne nahmen sich dann, wie es auch kommen muss, fremde Frauen, nämlich Götzenanbeterinnen, Moabiterinnen, auch wenn das Wort Gottes etwas anderes sagt. Denn das Gesetz des Moses hatten sie ja. Diese beiden Frauen hieß Orpa und Ruth. Und sie lebten ungefähr 10 Jahre im Land Moab und dann starb auch die 2 Söhne und beide hatten keine Kinder. Wir können uns das heute nicht so richtig vorstellen, was das für die 3 Frauen bedeutet hat. Besonders für Naomi. In einem fremden Land, keine Sozialversicherungsnummer, keine Versorgung durch die Familie, die Frauen keine Kinder, damals eine schlimme Schande und ein Beleg dafür, dass irgendein Götze oder Gott einen Fluch auf sie gelegt hat, eine Strafe. Sie waren nicht versorgt, sie waren nicht beschützt und sie waren unter irgendeinem Bann. Als Gott das Volk Israel unter Gericht stellte, denn Hungersnöte bedeuten im alten Israel immer, dass Gott sein Volk unter Gericht stellt, damit sie von ihren bösen Werken umkehren sollten. Und das ist in der Zeit der Richter ganz oft gewesen. Die Zeit der Richter ist nämlich durch eins gekennzeichnet. Nicht durch Männer, die Gottes Wort gelebt haben, weil Gott sie berufen hat, sondern dadurch, dass man sehr, sehr oft liebt und jeder tat, wie es ihm gefiel. Das war Israel zur Zeit der Richter. Jeder hat gemacht, was ihm gefällt. Und so sind die da vor sich hingedümpelt, auch im Glauben. Und dann gab es immer wieder Gerichte. Entweder sind Feinde eingefallen oder aber es gab Hungersnöte und dann hat Gott wieder einen Gläubigen berufen, einen Richter berufen, dann ging es wieder mal eine Generation gut und dann ging das Spiel von vorne wieder los. Das sind das Buch der Richter. Also, als wieder diese Hungersnot war, haben sich die beiden, Elchimelech und Naomi, nicht unter die Hand Gottes gebeugt, sondern liefen zum Feind über. Das Ergebnis war Tod und Hoffnungslosigkeit. Wären sie geblieben, hätte alles vermutlich ganz anders ausgesehen. Die Bewohner von Bethlehem hatten ja auch überlebt, wie wir dann später in Ruth 4 und 5 oder 3 und 4 lesen. Selbst wenn Elchimelech und die Söhne gestorben wären, hätte Naomi noch ihre Verwandtschaft gehabt, welche verpflichtet gewesen wären, sie zu versorgen. Und daraus können wir doch etwas lernen für uns persönlich. Und jetzt bin ich beim erbaulich praktischen Auslegung. Was lernen wir daraus? Wenn Gott uns in eine Notsituation hineinführt, in Trübsal hineinführt, in Bedrängnis, in Beengung hineinführt, ist es gut, wenn wir unter der Hand Gottes bleiben, die voller Liebe und voller Güte ist und nicht weglaufen. Keine eigene Lösung suchen. Eigene Lösung suchen bedeutet immer zum Feind überlaufen. Deswegen ist der menschliche Spruch, hilf dir selbst, so hilft dir Gott, falsch. Drunter bleiben ist ein Geheimnis, wie man Gott erleben kann. Petrus schreibt es so, 1. Petrus 5, Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Auch wenn es uns noch so bedrohlich vorkommt oder auch noch so schwer fällt, ist ein Leben mit Gott allemal besser als ein Leben ohne oder gar gegen Gott. Immer wieder eine Not, wenn man einen Partner gern hätte und keinen hat. Die Lösung ist, ich suche mir irgendeinen. Ergebnis dieser Lösung ist in der Regel eine Katastrophe. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Drunter bleiben, unter der Situation. Ich kenne Menschen, die sagen, sie sind Gläubige. Ich habe gerade einen Arzt in Osttirol im Blick. Der ist krank geworden. Und dann ist er gerannt von einem Arzt zum anderen, bis er bei einem japanischen Wunderheiler war oder chinesischer Wunderheiler war es, mit Akupunktur und sonstigen mystischen Angelegenheiten hat er darum hantiert. Glaubt ihr, das ist diesem Bruder gut gegangen? Ganz bestimmt nicht. Er ist völlig wirkungslos für die Gemeinde geworden. Es hat Konsequenzen, wenn wir nicht unter der Hand des lebendigen Gottes bleiben. Das ist der erste Lehr- und Kernsatz, den ich heute gerne machen möchte. Wo auch immer euch Gott hineinführt, bleibt dort in der Situation, wie Gott euch hineingeführt hat, bis er euch selbst wieder herausführt. Und wenn ich euch sage, dann meine ich als allererstes mir, ich habe mir das jetzt 4 Wochen vorher gesagt schon. Und 4 Wochen lang, ich sage es euch jetzt einmal, vielleicht auch nachher nochmal 2-mal. Es ist immer besser, bei Gott zu bleiben, wie zu meinen, einen schnellen Ausweg zu sehen. Satan agiert selten offen gegen Gott, sondern er geht immer an einen Gläubigen heran und sagt, also Gott möchte den Weg so mit dir führen. Ich zeige dir aber, wie es schneller geht. Eine Abkürzung, das war im Paradies schon so. Sollte Gott gesagt haben, na klar hat er gesagt, wir waren für das ewige Leben vorbereitet. Wir waren vorbereitet, da das war alle Erkenntnis, die Gott hat auch bekommen, aber halt nachdem wir das vertragen hätten, nach dem Zeitpunkt Gottes, was bietet Satan an? Ich sage euch einen schnelleren Weg. Und das ist ganz oft in unserem Leben, da gibt es scheinbar Abkürzungen. Ich erinnere mich gerne an eine Freizeit in Schweden, da waren wir mit 30 Menschen unterwegs. Und der Weg wurde etwas weiter, weil ich ihn ausgesucht hatte. Ich hatte mich also etwa in der Zeit verschätzt. Und dann kam das Hadern, wie das beim Volk Israel auch war, das Mosern. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn wir jetzt hier durchs Wäldchen gehen, wir sind jetzt so einen Halbkreis gelaufen, das ist eine tolle Abkürzung. Marion war gerade ein Jahr alt und hat da laufen gelernt. Das ist schon eine Weile her. Und dann, damit wir aber keinen verlieren, nimmt sich jeder den anderen Vordermann an der Hand und den Hintermann an der Hand. Und wir gehen in einer Schlange durch den Wald und kürzen den Weg ab. A, hat es viel länger gedauert. B, sind wir im Sumpf gelandet, also der Schlamm war bis zum Knöchel. Allerdings hat es was Gutes gehabt. Diese Freizeit war eine absolut tolle gemeinschaftliche Aktion. Nur ich mit mir wollte keiner mehr spazieren gehen, das war also auch klar. Was will ich damit sagen? Lasst uns auf dem festen Weg, auch wenn der Weg schmal ist, bleiben. Die Abkürzung taugt nichts. Der Herr hat bewahrt. Also Naomi sitzt dann da und kommt zu dem Ergebnis, ob ich jetzt hier hungere oder verhungere oder zu Hause in meiner Geburtsstadt bin, was macht keinen Unterschied. Vielleicht hatte sie auch gehört, dass die Hungersnot im Brotkorb Gottes vorbei war und hat gedacht, okay, dann gehe ich halt wieder heim. Mich hat diese Begebenheit an eine andere Begebenheit im Neuen Testament erinnert. Das ist der wiedergefundene Sohn. Kennt ihr den? Der war besonders clever. Der hatte einen wohlhabenden Vater und auf diesem Gutshof war viel Arbeit und da hat der Jüngling gemeint, ach, ich lasse mich auszahlen, mach High Life und genieße mein Leben, solange ich jung bin. Hat er auch gemacht, bis das Geld weg war. Zum Schluss hat er bei den Leuten die Schweine gehütet und weil die ihm nichts zu essen gegeben haben, hat er dann das gegessen, was die Schweine gefressen haben. So rum wollte ich sagen. Und dann geht er zurück. Wie viele Menschen machen es genauso wie dieser junge Mann? Erst wenn sie völlig zerdeppert sind, erst wenn sie völlig kaputt sind, drehen sie um. Und Naomi genau dasselbe. Es ist kein Unterschied zwischen dieser Frau und dem reichen Jüngling. der so arm war. Aber der gemeint hat, ich will was vom Leben haben. Und Naomi hat auch gemeint, ich will was vom Leben haben. Wir können nur vermuten, wie schwer es Naomi gefallen sein muss, diesen Schritt zu gehen. Umkehren, rückkehren bedeutete ja auch Schande auf sich nehmen. Bedeutete zuzugeben, dass der eingeschlagene Weg falsch war. Ich denke, wir alle können das nachempfinden, was in dieser Frau vor sich ging. Gegangen war sie, weil sie nicht leiden wollte. Mit vollen Händen, einen Mann, zwei Kinder, glückliche Familie. So ist abgezogen. Zurück kam sie mit leeren Händen. Kein Mann, keine Söhne, keine Enkelkinder. Kein Hab und Gut. Die vollständige Niederlage. Und das war ihr nur zu bewusst. Aber in einem ist diese Frau zu bewundern. Da bin ich jetzt beim zweiten Punkt. Sie kehrt um, weil sie Gott kennt. Sie hat den Mut, umzukehren. Wie viele Menschen haben einen enormen Stolz und wollen nicht zugeben, dass sie sich geirrt haben und machen weiter, bis sie tot sind? Ich erinnere mich an jemanden, den ich das letzte Mal gesehen habe, der so in seinem Rollstuhl saß. So saß er in seinem Rollstuhl und hat auf den Tod gewartet. Aber umkehren zum lebendigen Gott wollte er nicht. Das sind Bilder, Begebenheiten, die mich immer wieder begleiten und mahnen und deswegen einladen, egal was du angestellt hast. Egal wie schlimm das ist, was du angestellt hast. Egal wie groß die Niederlage ist. Es ist immer noch Zeit, umzudrehen. Und dazu sind wir alle eingeladen. Wir lesen weiter in Vers 7 und 8. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie dem Verstorbenen und mir erwiesen habt. Also, zunächst gehen die beiden Schwiegertöchter mit, was sicherlich auf ein gutes Verhältnis dieser drei hingedeutet hat. Kann man vorstellen, wer hat nicht gerne sanfte Schwiegermutter, ne? Ist was Schönes, wenn man so eine hat, die lieb war und die mit den Schwiegertöchtern lieb umgegangen ist. Das ist was wert, auch heute noch. Und so gehen die dann auch mit. Aber vielleicht hat Naomi auf dem Weg angefangen, nachzudenken. Warum kommen meine Schwiegertöchter mit? Was für eine Zukunft haben sie? In Israel, in meinem Heimatdorf, sind sie Fremdlinge und Götzenanbeter und werden ganz bestimmt keinen Mann finden. Und wenn sie überhaupt noch eine Chance haben sollen auf ein glückliches Leben, dann ist das in ihrer Heimat mit moabitischen Männern. Also sie fordert sie jetzt, wo sie einen Teil deswegen vielleicht an der Grenze zu Israel stehen, Orpa und Ruth auf, nach Moab umzukehren. Das ist menschlich, edelmütig, geistlich absoluter Nonsens. Aber menschlich, edelmütig. In Vers 9 lesen wir: Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, ein jeder in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie, da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Damit ist gemeint, ganz einfach, ich sag's mal schlicht: Geht zurück, sucht euch einen neuen Mann, vergesst mich und werdet dort glücklich. Das war die Ansage, die die Ruth dort und die Orpa dort gemacht kriegt. Naomi will für ihre Schwiegertöchter das menschlich Beste, dass sie eine neue Chance erhalten und glücklich werden. Sie will diesem Glück nicht im Wege stehen. Ein zweiter Gedanke mag da vielleicht auch noch mit drin sein. Vielleicht will sie auch nicht mit heidnischen Schwiegertöchtern daheim aufschlagen, das weiß ich auch nicht. Also da kann man sich rein denken, was man will, die Schrift schweigt darüber. Fakt ist aber, dass hier eine Diskussion entsteht, es geht hin und her und zum Schluss ändert Orpa ihre Meinung. Es muss ihr klar geworden sein, dass sie, wenn sie ihre Heimat verlässt, auch ihre Götter verlassen muss. Die lieben Gewohnheiten und die Bräuche, die Traditionen und alles, was mit dem Heidenkult noch zusammenhing. Sie kennt den Gott Israels nicht und will ihn auch nicht kennenlernen. Wie komme ich auf diese Aussage? Ruth argumentiert gleich im Anschluss immer mit dem Gott Israel. Deswegen muss es darum gegangen sein. Es muss hier um den Gott gegangen sein. An welchen Gott glaube ich? Welchen Gott vertraue ich? Für ihren Glauben bedeutete dies, der Orpa, zurück zu den Götzen des Landes Moab. Wir wissen von diesem Götzen nicht so viel. Er hieß Chemosh und er liebte Menschenopfer. Chemosh und die haben ihre Kinder geopfert. Also, hier wird nochmal deutlich, was die Naomi eigentlich angestellt hat mit ihrem Mann. Sie ist von einem liebenden Gott weg zu einem Gott, der Menschenopfer fordert. Und übrigens, darum geht es immer in unserem Leben. Wenn wir Gott weglaufen, begeben wir uns in die Hände Satans und er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Hier haben wir wieder dieses Bild. Jetzt bin ich beim Prophetischen, klar. Ich habe euch ja gesagt, ich kann es nicht sauber trennen, aber es ist völlig klar, um was es hier geht. Wie komme ich drauf, dass dieser König oder dieser Gott Menschenopfer fordert? 2. Könige 3, 26 und 27. Als aber der König von Moab sah, dass ihm der Kampf zu heftig war, nahm er 700 Mann mit sich, die das Schwert zogen, um gegen den König von Edom durchzubrechen, aber es gelang ihm nicht. Da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stelle König werden sollte, und opferte ihn als Brandopfer auf den Mauern. Da kam ein großer Zorn über Israel und sie zogen von ihm ab und kehrten in ihr Land zurück. Der hat seinen Erstgeborenen verbrannt. Zu so einem Gott ist Naomi gegangen. Auch hier lernen wir wieder, dass sich an Gott die Geister scheiden. So ist es auch heute. Der Mensch hat Angst, etwas loszulassen, etwas zu verlieren, wenn er sich ganz auf den lebendigen Gott einlässt. Und so fällt die Entscheidung, obwohl die persönliche Beziehung noch so schön sein mögen gegen Gott, auch gleichzeitig dann, wenn Menschen verlassen werden, müssen die Gott folgen. Sie lässt ihre Schwiegermutter alleine ziehen und dreht um. Sicherlich kennen wir solche Situationen auch und ich weiß nicht, wie viel von euch das schon erlebt haben. Man lebt eine Weile zusammen, man lacht, man weint und wegen Gott kommt es dann zur Trennung. Ganz, ganz schwierig, immer wieder, gerade wenn man einen lieb gehabt hat, gerade dann, wenn es in der Familie ist. Man hat eine Weile miteinander gelebt und dann gibt es wegen Gott Trennung. Nachdem die Schwägerin sich zur Umkehr entschlossen hat, sagt Naomi zu Ruth, Vers 15, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Es ging um Gott, habe ich schon gesagt. Aber Ruth sagte, dring nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wenn du stirbst, da will ich auch sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Dies ist also nicht nur eine Zusage für Naomi, sondern ein Bekenntnis zu dem lebendigen Gott. Ruth legt in der Situation alles ab, was zu ihrem vorigen Leben in Moab gehörte. Sie bekennt sich zu einem anderen Volk und zu dem Volk Israels, den sie hoffentlich bei ihrer Schwiegermutter kennengelernt hat. Wir können diese Aussage und das Verhalten der Ruth nicht hoch genug bewerten. An der Grenze auch ihres Lebens steht nun Ruth. Eine junge Frau, die denkt, sie hat das Leben schon hinter sich. Sie weiß, menschlich gesehen erwartet sie in Israel Schmach, Ablehnung, Hunger, Armut und sollte einmal ihre Schwiegermutter gestorben sein, auch die Einsamkeit. Dennoch steht ihre Entscheidung fest, ich will bei Naomi und ihrem Gott bleiben. Koste, was es wolle. Koste, was es wolle. Mir ist das immer so ganz wichtig für mein Leben. Koste, was es wolle. Wir singen ja da ein Lied, ne? Jesus, du allein bist genug. Ich sag's ja immer wieder. Koste, was es wolle. Hier ist diese Frau ein Vorbild für alle Menschen, die Gott suchen. Nur wer sich ganz auf Gott und seinen Sohn Jesus Christus einlässt, ohne sich davon Vorteile oder ein leichteres Leben zu erhoffen, wird diesen Gott auch als den liebenden, treu versorgenden Gott kennenlernen. Das Vertrauen der Ruth ehrt Gott. Und so beginnt für Ruth ein neues Leben mit dem lebendigen Gott, ohne dass sie es eigentlich am Anfang merkt. Mit diesem Bekenntnis vertraut sie sich ganz der Güte Gottes an und das als Heidin, die kein Recht auf das heilige Volk hat. Sie dient nicht mehr dem Chemosh, der Menschenopfer fordert, sondern vertraut ihr weiteres Leben dem lebendigen Gott Israels an, der ganz im Gegensatz zu dem anderen Gott sein Leben gibt für alle Menschen. Satan, ein Menschenmörder von Anfang an, Jesus Christus, der für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist. Das ist die Wahl. Das ist die Wahl. Und das ist auch unser Bekenntnis, wo wir den Menschen ganz klar auch bekennen können. Wir haben einen Gott, der sein Leben lässt für die Menschen. Ich höre, wir üben noch in der Geborgenheit. Dieses Bekenntnis, das hat auch der Petrus im Johannesevangelium. Johannes 6, 68, 69, Simon Petrus antwortet ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Auch bei Abraham, der ja der Stammvater aller Glaubenden ist, sehen wir dieses Verhalten. Allein gegründet auf Gottes Wort verlässt er seine Familie, geht aus Ur weg nach Haran und lässt da fast den ganzen anderen Rest zurück und geht in ein Land, das der Herr ihm zeigen wird. Wir können fest davon ausgehen, dass der nicht gewusst hat, wo er landet. Ich gehe voraus und ich werde dich in ein Land führen, das ich dir zeigen werde. Wir sagen ja immer: Herr, zeig mir, was ich tun soll, und dann will ich es tun. Aber manchmal ist es auch so, dass der Herr einfach glauben und vertrauen will und wir sollen leben und gehen. Und er wird es uns dann irgendwann zeigen, wo wir sein werden. Naomi sieht, dass Ruth es ernst meint, sich endgültig entschieden hat und sie akzeptiert diese Entscheidung. Und jetzt gehen die beiden zurück. Ich beschleunige, weil ich habe ja gesagt, ich werde nicht fertig, wir brauchen keine Lieder mehr singen. Ich beschleunige jetzt. Und per Zufall kommen sie in Bethlehem an, zur Zeit der Gerstenernte. Hier wäre viel prophetisch zu sagen, verkneif mir das, aber Zufall ist es ganz bestimmt nicht. Also, die kommen an, haben nichts zu beißen und kommen dann zur Zeit der Ernte. Und Gott beginnt sofort, die beiden zu versorgen. Zeit der Gerstenernte, es beginnt gerade die Gerstenernte. Und in Israel gab es ein Gesetz, 3. Mose 19 können wir das nachlesen, dass wenn geerntet wurde, die Schnitter den Rand nicht abernten sollten. Das sollte für die Armen, für die Witwen und die Waisen sein und auch für die Fremdlinge. Die sollten dann da hinterhergehen und sollten schneiden. Die damalige Soziale bestand also darin, etwas ungenauer bei der Ernte zu sein. Ich möchte heute mal unsere Kartoffelbauer sehen. Da wird das letzte Stück Kartoffel noch aus der Erde rausgeholt. Was das hier für einen Aufstand gäbe, wenn der seinen Drecke an den Renten hochmachen würde, so dass die Leute dann die Kartoffel stoppeln konnten. Die, die im Krieg waren, die haben mir schaurige Geschichten von dem Bauer erzählt, der mit der Flinte da stand und seinen Acker bewacht hat. So war es in Israel nicht. Voraussetzung war allerdings, dass der Besitzer dieses Feldes ein frommer Mann war, der das Gesetz Israels betrachtet hat und beachtet hat. Und auch wieder lässt Gott einen Zufall zufallen. Es ist der Boas, von dem da steht, ein frommer Mann. Aber Gott ist noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig. Er weist den Boas darauf hin, wer da an seinem Feld sammelt. Und den Text möchte ich lesen, ist fast das ganze Kapitel 2, weil es mich sehr gerührt hat. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinen Knechten, der über die Schnitter eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen an? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern hergehen, etwas von den Ähren aufzusammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter. Gehe nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann gehe zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Und dann kommen die zwei Verse, die mich sehr bewegt haben. Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, unter seine Flügel Zuflucht zu suchen. Liebe Geschwister, wir können doch nicht sagen, das Alte Testament ist nur für Israel. Hier ist so viel Prophetisches drin. Hier ist so viel drin, was darauf hinweist, was passiert, dass Israel eine Zeit lang zur Seite gesetzt wird und dass die Heiden, die Nationen eingesetzt werden, unter die Flügel, unter die Zuflucht Gottes. Wir bräuchten eine Freizeit von ein paar Tagen, um das mal auseinanderzunehmen, was hier eigentlich steht. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein, sagt Boas hier, ohne zu wissen, dass er im Mittelpunkt dieses Lohnes stehen wird. Ich muss jetzt langsam Schluss machen, das weiß ich auch. Aber sehen wir, erkennen wir hier nicht die Barmherzigkeit unseres Gottes? Wie mag sich diese junge Frau gefühlt haben, als sie morgens früh aufbrach, um ein wenig Nahrung zu suchen? Und es war ja nicht unüblich, dass man eine Fremde verprügelt hat und ihr Schlimmeres angetan hat. Die Schnitter, die waren ja keine Gentlemans. Nicht umsonst sagt Boas, ich habe den Knechten geboten, die Finger von dir zu lassen. Die ist mit diesem vollen Bewusstsein aus dem Haus raus, für seine Schwiegermutter was zu holen. Da war sicherlich tiefe Verzweiflung, aber aus tiefer Verzweiflung kommt Freude in ihr Herz. Und so geschieht es mit jedem, der sich von den alten Götzen und Göttern abwendet zum lebendigen Gott. Aus Not, Verzweiflung und Sorgen wird Freude. Boas tut mehr, als er muss. Er erlaubt Ruth nicht nur die Ähren aufzulesen, sie wird auch von den Schnittern versorgt. Sie kriegt sogar ein Mittagessen. Es wird berichtet, dass die Ruth ein Scheffel Gerste an diesem Tag gelesen hat. Muss eine sehr fleißige Frau gewesen sein. Ein Scheffel Gerste waren etwa 21,8 Kilogramm Gerste. Alles die kleinen Gerstenkörner. Müsste mal überlegen, wie oft die sich gebückt hat an dem Tag. Also fleißig war sie ganz bestimmt. Aber das war so viel, dass sie sich davon etliche Wochen hätten ernähren können. Und das war der Beginn der Weizenernte, der Gerstenernte. Wir lesen dann, dass die Ruth bei Boas ernten durfte, muss ein wohlhabender Mann gewesen sein, erst die ganze Gersten und dann die ganze Weizenernte. Das war circa 2 Monate lang. Die waren versorgt fürs ganze Jahr. So ist Gott. Jetzt käme der Löse, Boas kauft quasi das Land von Naomi wieder auf, zurück. Es gab in Israel ein Gesetz, dass die Erbteile der Familien Israels erhalten werden mussten. Und Boas heiratet zum Schluss Ruth. Das ist nochmal ein wunderbares anderes Thema. Und die haben dann gemeinsam einen Sohn. Und der Sohn ist der Vater von Isai und Isai ist der Vater von David. Wenn wir die Segenslinie des Herrn Jesus betrachten, seine ganzen Stammbäume, da finden wir eine Rahel und ein bisschen später eine Ruth. Die Rahel war eine Hure und die Ruth war eine Götzenanbeterin. Ganz bewusst wird hier deutlich, dass zum Leib Jesu, und jetzt bin ich wieder prophetisch, auch die Heiden gehören. Ich komme zum Schluss. Für die, die gerne zählen, ein Schmankerl. Im 5. Buch Mose gab es ein Gebot. Das hieß, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihm darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen für ewig. War jetzt Boas diesem Gesetz ungehorsam? Weil ganz offensichtlich war die Ruth ja eine Moabiterin. Ich empfehle dazu, Lukas zu lesen, den Stammbaum des Herrn Jesus. Und wenn ihr das lest und zählt mal, dann werdet ihr finden, dass der Boas der 11. ist. Gott ist absolut präzise. Boas ist die 11. Generation, nicht mehr die 10. Und so durfte er. Und da merken wir etwas von Zeitpunkten Gottes. Gott setzt Zeitpunkte und dann beginnt etwas Neues. Auch das wäre wunderbar zu betrachten. Ich möchte aber einfach zum Schluss kommen und fragen, wie entscheiden wir uns? Weiter wie bisher und bei dem Motto, ich bleibe bei dem, was ich kenne und was ich habe. Oder gehe ich mit in dem Bekenntnis der Ruth, die in aller Einfachheit sagt, wo du hingehst, da will auch ich hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich für meinen Teil möchte hier den Weg gehen, den auch Ruth gegangen ist.